Deutschlandfunk Kultur. Kompressor.
Hi, herzlich willkommen zu unserem Popkultur-Wochentalk. Ich bin Massimo Maio und wir nehmen uns in diesem Wochentalk wie immer Zeit für einen genauen, bisschen ausgeruhteren Blick auf aktuelle Popphänomene. Und wie immer habe ich dafür zwei Gäste hier. Bei mir ist die Kulturjournalistin Aida Bagerne-Jad und der Journalist und Deutschlandfunk-Kollege Christoph Reimann. Hi, ihr zwei.
Hi. Hallo.
Wir leben in nicht einfachen Zeiten. Das wissen wir, das hören wir auch ständig und das merkt man, glaube ich, auch an den zwei Phänomenen, die wir uns heute anschauen wollen. Das sind nämlich beides so Phänomene, die von diesem Bedürfnis erzählen, diesen überfordernden Alltag mal hinter sich zu lassen für kurz kleine Ausflüchte, kleine Belohnungen. Aida, es gibt ja eine ganze Kultur gerade für diese Ausflüchte. Sag mal ganz kurz, um was geht's da?
Wir sprechen heute über die Little Treat Culture, also die Kultur der kleinen Belohnungen. Ein seit einigen Jahren wachsendes Phänomen auf TikTok und Instagram und so weiter, insbesondere TikTok. Und jetzt gerade kann man dem einfach nicht entfliehen.
Ja, genau, in den sozialen Medien. Viele Texte dazu sind auch erschienen. Gucken wir uns gleich an. Und Christoph, du möchtest auch über ein Phänomen sprechen, was damit zu tun hat, ein bisschen spezieller aber ist.
Ich möchte über Tamagotchis sprechen. Also Kinder der 90er Jahre kennen das natürlich, aber ja, die sind wieder da. Und ich finde besonders spannend daran, dass die Tamagotchis ziemlich dumm sind im Gegensatz zu der KI, die uns ja auch umgibt und darin vielleicht auch so eine Flucht steckt, den Alltag zu bewältigen, der immer unüberschaubarer wirkt.
Dumm und attraktiv vielleicht in diesen Zeiten. Das schauen wir uns nachher an auf jeden Fall. Die Tamagotchis, bin ich gespannt. Aber wir fangen an mit dieser Little Treat Culture. Das ist ja so ein Mechanismus, den wir alle kennen, dass man sich irgendwie was gönnt, sich belohnt für ja, harte Arbeit oder einen Tag, der so völlig verpfuscht war oder sowas. Aber jetzt ist es eben so eine ganze Kultur. Sag nochmal, Aida, was genau macht diese Kultur aus?
Naja, es geht darum, dass man sich für alles Erwachsene, was man so tut, dann mit einer Kleinigkeit belohnt. Ob das jetzt ein kleiner, teurer Kaffee ist oder ein kleines Gebäckstück oder ein Tamagotchi, ein Labubu, diese Püppchen, die vor ein paar Wochen sehr stark in den Medien waren. Es geht darum, sich ja für jedes kleine Geschaffte, geschaffte Aufgabe, ob es nun Wäsche waschen ist oder ich weiß nicht, ein Lob vom Chef bekommen oder auch alles, was schief geht, mit einer Kleinigkeit zu belohnen. Und das wird positiv und negativ gesehen, aber ist auf jeden Fall ein wachsender Trend, der, finde ich, ganz interessante Hintergründe hat.
Ich wusste gar nicht, dass mein Konsumverhalten einen Namen hat. Ich dachte, das wären einfach dumme Angewohnheiten, die ich habe.
Oder eine Response auf Neurodiversität, wie ich es bei mir eingeschätzt habe. Ich muss mich irgendwie motivieren, Dinge, die unangenehm sind oder nerven oder langweilig sind,
auszugleichen.
Auszugleichen, doch noch zu machen. Ja. Und der Little Treat an dem Morgen oder danach ist für mich ja eine Belohnung.
Aber spannend, dass ihr beides so negativ framed, irgendwie so dumme Gewohnheiten oder, also Neurodiversität ist ja nicht unbedingt negativ, aber wie so ein, klingt wie so ein Defizit eigentlich.
Ne, ist es ja nicht. Es ist eher ein Coping-Mechanismus auf eine Art. Okay. Aber ich glaube, die Little Treat Culture, die geht darüber hinaus. Das ist eine Coping, also ein Umgangsmechanismus, der nicht nur auf neurodiverses Verhalten oder Gehirne gepolt ist, sondern so ein Coping-Mechanismus unserer Zeit.
Genau.
Ja, also mir fallen zwei Beispiele ein aus meinem Leben. Einmal sehr teure Croissants oder so eine Augencreme. Was wollt ihr hören?
Beide.
Ich finde Augencreme, Croissants kenne ich selber, Augencreme nicht.
Also ich war unterwegs in einem Geschäft, so eine darbende große deutsche Warenhauskette.
Ich liebe Warenhausketten.
Und weil es da schon lange nicht mehr gut lief, waren so die Preisschilder so ein bisschen ausgeglichen schon. Und ich ging so durch die Drogerieabteilung und dachte, meine Güte, diese Augencreme für 6,99 Euro von dieser Luxusmarke ist ja ganz schön günstig, die nehme ich mal mit. Und dann bin ich damit zur Kasse gegangen. Und es waren halt 69,99 Euro. Ich war zu stolz, um zu sagen, nee, will ich doch nicht.
Okay.
Und seitdem ist das halt meine Augencreme und die ist halt zu teuer. Sie zieht nicht mal richtig gut ein. Ich weiß nicht, was sie bringt. Ja. Aber das ist so ein little treat, den ich mir immer wieder gönne.
Den kaufst du dir dann immer wieder? Du gibst jetzt immer wieder dieses
Geld
aus?
Ja, ich gehe aber nicht zu denen und man kann das auch anderswo ein bisschen billiger kriegen. So dumm bin ich dann auch nicht.
Ja, genau. So dumm ist die Angewohnheit dann doch nicht. Also ist natürlich voll relatable für alle, aber das ist ja schon ein besonderes Phänomen, auch weil es ja eine bestimmte Zielgruppe hat. Oder es geht ja vor allem um junge Menschen, die bei TikTok dann darüber sprechen, diese little treat culture, und die das ja auch so frame, dass sie die Generation sind, die sich nichts anderes mehr leisten können. Also die sich keine Häuser, keine Wohnungen mehr kaufen können und deswegen halt diese little treats brauchen. Wir können ja mal kurz hören, wie das so bei TikTok klingt.
Every morning get my overpriced coffee, that's treat number one. Lunch, big treat, because I get to gossip with my best friends. And then every afternoon I go to the lobby, I get a chocolate truffle, to the point that when the guy sees me, he's like, chocolate truffle.
This decrepit shack in Sydney costs $1.5 million? Fine, I'll buy bougie luggage and I'll travel the world instead. Oh, I can't afford to travel anymore. Fine, I guess I'll buy a $20 sandwich instead.
My toxic trait is thinking that I deserve a little treat every time I leave my house.
Because if life's hard right now, go out and treat yourself. It's what you deserve. And also, all we have left.
Also der fasst es eigentlich ganz gut zusammen. Ne? Wir haben es verdient, weil die Zeiten sind hart. Wir haben nicht das Geld wie unsere Eltern früher. Ja, und ist halt alles, was wir noch tun können.
Genau, das ist ein Phänomen, das ich vor allem bei jüngeren Millennials sehe. Ich bin selber so an der Grenze zum jüngeren Millennials und Gen Z. Und ja, statt großen Investitionen werden dann die kleinen Freuden des Alltags gefeiert. Und man muss sich das mal vor Augen führen. Ein Croissant oder ein Kaffee draußen ist schon the little treat, ist die kleine Belohnung. Eigentlich etwas, was uns sich nicht anfühlen sollte wie eine Belohnung, sondern etwas durchaus Alltägliches sein darf. Aber genau. Es ist halt alles so aus unserer Reichweite geraten, dass sich das schon wie das Größte anfühlt, was gerade geht. Vor ein paar Jahren ging noch Reisen, da haben wir Millennials davon profitiert. Auch das ist unerschwinglich geworden.
Aber es werden ja auch Lebensmittel zu einem Statussymbol. Und das ist, glaube ich, auch etwas, weshalb du vorhin sagtest, na, ihr erlebt es als Defizit ja irgendwie ja schon. Denn solche Dinge, die eigentlich natürlich sein sollten oder könnten, werden zu etwas Besonderem. Diese Croissants zum Beispiel, wenn wir bei denen bleiben, sind halt einfach übertrieben teuer in diesen Boutique-Bäckereien, von denen es einige gibt in Berlin. Das ist viel, viel teurer als das, was man dafür bekommt. Das gehört auch zu den Little Treats. Aber es reißt eben nicht so ein großes Loch ins Portemonnaie wie die Wohnung, die man sich nicht leisten kann, oder auch selbst die Reise, die man sich vielleicht nicht unbedingt leisten kann. Und was eben auch dazu gehört, was ich auch so ein bisschen problematisch finde, ist, dass Little Treats auch viel mit einer performativen Self-Care zu tun haben. Wir wollen zeigen, dass wir uns irgendetwas gönnen. Wenn wir draußen den Kaffee trinken, trinken wir ihn eben draußen. Und man kann es eben sehen, dass wir das tun und uns da etwas gönnen. Es geht ja nicht darum, das zu Hause zu machen, wo es niemand sieht.
Ich bin ja auch Restaurantkritikerin und das ist etwas, eine Entwicklung, die ich schon länger beobachte, dass es ist ein performativer Konsum auch.
Genau,
also es wird etwas gegessen und zur Schau gestellt, konsumiert zu werden, und da ist manchmal der Geschmack völlig egal, sondern das Aussehen, die Ästhetik. Ich war letztes Jahr ein paar Monate in Los Angeles auf einer Residenz und da ist ja der, naja, Ground Zero der Little Treat Culture fast mit Läden wie Erewhon, einer Supermarktkette, die unfassbar teuer ist, und Smoothies für $20 verkauft, was bizarr ist. Aber der zeigt auch, das ist dann, naja, der performative Konsum, mit dem man sich dann darstellt, weil eine Wohnung kaufen geht nicht, verreisen geht nicht, ein größeres, geileres Auto kaufen geht mal auch nicht mehr. Womit kann ich noch irgendwie meine Besonderheit und herausstellen und mich besonders fühlen? Der $20 Smoothie, der geht noch irgendwie.
Aber natürlich, wenn man den sich jeden Tag holt, vielleicht in Wirklichkeit auch nicht. Und das ist ja auch wieder so ein Unbehagen, das da drin steckt, dass Marken natürlich längst erkannt haben, wie viel Geld in diesen Little Treats steckt.
Und wie viel man da einen Aufpreis auch haben kann.
Wie viel man verlangen kann für eigentlich wenig Leistung. Und auch Luxusmarken wie Prada zum Beispiel, die bieten mittlerweile Pastry an, da steht dann Prada drauf, aber es ist nur ein kleiner Schokokuchen.
Also das ist die eine Seite, dieses Materialistische daran und dieses Zeigen, sich selber zeigen, wahrscheinlich auch voll, und den anderen auch zeigen, okay, mir geht's aber auch gut und ich muss das irgendwie zelebrieren, oder mir geht es zumindest materiell gut. Und gleichzeitig ist es ja aber auch diese Ausflucht, ne? Also es hat ja auch irgendwie Self-Care. Charakter.
So ein bisschen Dopamin ist ja auch nicht verkehrt.
Ja.
Und unsere Zeiten geben, nicht so viel Dopamin her. Und gleichzeitig, wenn man sich anschaut, wo das herkommt, der Begriff, als er das erste Mal zum Beispiel von der New York Times aufgegriffen wurde, das war 2022, mit einem Fuß noch in der Pandemie, da waren auch Dinge wie der tägliche Spaziergang der Little Tweet. Mhm. Und für mich ist das auch, wann habe ich mit den Little Tweets ernsthaft angefangen, als ich mich jeden Tag irgendwie motivieren wollte, einmal aus dem Haus zu gehen während der Pandemie. Und das war der Kaffee am Ende meines Spaziergangs.
Aber das finde ich auch einen total spannenden Aspekt, weil ich, also diese Little Treats, die sind für mich, ich habe das Gefühl, das hat immer auch ein bisschen was von Guilty Pleasure. Also hat eben dieser Spaziergang oder ich gönn mir eine Joggingrunde am Ende eines harten Tages oder ich lese ein Buch oder ich meditiere. Das ist ja das, was uns eigentlich vielleicht sogar noch besser tut als irgendeine Süßigkeit für 20 Euro oder so. Aber ist es dann immer noch so ein Little Treat? Ist es immer, es braucht ja ein bisschen so dieses Unvernünftige, was da drin steckt.
Naja, in einem deiner Beispiele, die wir gerade eingespielt haben, da spricht ja jemand davon, ja, mein Mittagessen draußen ist mein Little Treat, meine kleine Belohnung, aber im gleichen Satz sagt sie auch, mein Mittagessen mit meiner Freundin. Es muss ein Anlass geschaffen werden. Alle sind die ganze Zeit am Hustlen, weil ein WG-Zimmer allein selbst in Berlin mittlerweile 1000 Euro kosten kann. Und deswegen bleibt weniger Freizeit und wir sind alle individualisiert, in den USA und in Großbritannien und so noch viel, viel stärker. Die Leute sind einsam und wenn man vielleicht dann nicht sich jeden Tag mit einer Freundin treffen kann, dann ist das vielleicht ein Ersatz,
ja, man Happiness. Man schafft sich natürlich Gründe, um unvernünftig zu sein. Mhm. Die Joggingrunde wäre vernünftig. Aber der Emotional Support Iced Matcha Latte ist unvernünftig. Aber wenn es mir doch danach kurzzeitig besser geht, weshalb nicht dafür 8 Euro bezahlen?
Und das ist wahrscheinlich auch dieses Performative vielleicht. Ne? Das lässt sich wahrscheinlich halt einfach cooler performen natürlich.
Es sieht gut aus.
So eine Joggingrunde ist halt einfach nicht so eine coole Performer. Also einfach, der ist ein bisschen langweilig, vernünftig.
Ich brauche aber einen Little Treat, um meine Joggingrunde zu machen und der ist ein völlig überteuertes Croissant.
Ja, genau, so rum funktioniert es dann nämlich. Die Joggingrunde ist dann wieder die Arbeit. Das ist ja schon irgendwie spannend, weil, also ich will da noch einmal kurz dranbleiben, weil eigentlich, also wenn wir mal diesen Self-Care-Aspekt da rausnehmen, es gibt ja Texte auch von Therapeutinnen, Psychologinnen und so, die sagen, nee, das motiviert einen ja wirklich, solche Little Treats, die sind durchaus positiv zu bewerten, machen uns glücklich, aber eigentlich noch viel glücklicher würde uns ja eigentlich eben nicht der Chai Latte machen, sondern Sport, Musik machen, Freunde treffen, Buch lesen oder so.
Systemwechsel.
Mhm. Naja, wir sind ja auf den schnellen Kick einfach ausgelegt. Ne? Das ist, glaube ich, auch konditioniert über soziale Medien, die uns schnell mal ein gutes Gefühl geben. Aber am Ende des Tages sind wir ziemlich leer vom Doomscrollen und wissen eigentlich, es tut uns nicht gut. Und diese Little Treats sind eigentlich so etwas Ähnliches in der echten Welt.
Und sie lassen sich durch das Ästhetisieren ja noch weiter treiben. Das heißt, man konsumiert den Matcha Latte oder kauft sich ein Labubu und dann kann man ein Foto oder ein Video davon machen und das dann potenziell verlängern mit jedem Like, das leider auch mir, wenn ich die App öffne und da irgendwie was aufploppt, irgendwas auslöst, auch wenn ich das nicht möchte.
Mhm. Zum Schluss noch eine Frage, weil, was ich daran auch interessant finde, es waren auf TikTok vor allem Frauen, glaube ich, die ich da gesehen habe. Und ich habe auch gelesen, es gab, also dieses Phänomen ist natürlich schon super alt, ne? Also dass man sich irgendwie so belohnt. Und es gab früher auch schon mal, hatte das mal so einen Namen, da hieß es Lipstick Index oder Nail Polish Index, dieses kleine Belohnen. Also so eher weiblich konnotierte Konsumgüter. Wieso so weiblich konnotiert?
Naja, also der Lipstick Index, der bezieht sich ja darauf, je mehr angeblich Menschen kleine Dinge, kleine Luxus-Items, Luxus-Dinge wie Lippenstifte kaufen oder Nagellack. Das heißt, es sind finanziell harte Zeiten, weil man nicht die großen Investitionen wie die große, teure Luxustasche, das Haus oder
aber
besorgen kann.
Aber geht Männern
kann.
Ja genauso.
Geht Männern genauso, aber es wird halt sexistisch konnotiert und abgewertet. Es sei etwas Unvernünftiges. Und das wird ja sehr oft Frauen zugeschrieben, diese unvernünftigen Einkäufe. Der 10. Trip zum Baumarkt in einer Woche, der wird ja nicht so unvernünftig gelesen. Und wenn ich mal wieder im Baumarkt bin, dann bin ich mir nicht so sicher, ob die das alles so brauchen oder es ihr Ersatz für einen Lippenstift ist.
Oder bei Männern auch, fällt mir ein, da ist es dann vielleicht auch, also so zugeschrieben, klischeehaft ist es dann vielleicht auch eher das Bier oder der Alkohol oder so, um sich so immer wieder zu belohnen und dann vielleicht nochmal irgendwie andere Sphären zu erreichen. Aber genau, eh alles Klischees, die wollen wir hier gar nicht weiter vertiefen. Little Treats, die Culture drumherum, haben wir uns angeschaut. Und jetzt kommen wir zu einem Phänomen, was da gut reinpasst, was vielleicht auch ein Little Treat ist. Und was wir alle kennen, also wir drei, die jetzt hier sind.
Schon weil ein bisschen wir älter sind.
Schon so ein bisschen älter, genau.
Wir Sag das doch nicht so.
Also wir haben die 90er erlebt und da klang das zum Beispiel so. Also wenn man das so hört, ich finde, das klingt eigentlich noch viel, viel älter als 90er. Das klingt irgendwie wie so ein, ja, weiß nicht, die ersten Versuche in den 60ern elektronische Musik zu machen. Aber es ist 90er und es ist natürlich ein Tamagotchi, was es, ich glaube 1997 ging das los, jetzt gerade wieder da. In Deutschland. Vielleicht müssen wir mal den Jüngeren erklären, was ist ein Tamagotchi, was macht man damit?
Also wir haben gerade die Bedürfspalette gehört eines Tamagotchis. Tamagotchis hält man in der Hand, sie sind eiförmig, sie sind leicht klobig, es gibt ein Display. Heutzutage hat das durchaus Farbe, früher wir hatten keine Farbe, es war grob pixelig und in diesem Tamagotchi war ein kleines Wesen, das eben Bedürfnisse hatte. Es musste schlafen, es musste gefüttert werden, man musste mit ihm spielen, man musste aufräumen, wenn es Dreck gemacht hat. Und vor allen Dingen war halt ganz wichtig, es durfte nicht sterben. Aber Tamagotchis waren eben doch sehr kurzlebig. Und vor allen Dingen, was damals auch damit einherging, war so der Untergang des Abendlandes mal wieder, weil einfach die Kinder sich damals beschäftigten mit ihren Tamagotchis, das mitnahmen in die Schule, weil man konnte es ja eigentlich nicht alleine lassen. Und es ist ganz interessant, weil eigentlich unser Umgang mit KI heute, die Skepsis davor, ein bisschen ähnlich ist wie die Skepsis damals vor der, wie wir heute sagen, Steinzeittechnologie.
Aber nicht nur jetzt KI heute, sondern auch Smartphone vor 15 Jahren und so weiter.
Genau. Also Tamagotchis sind Dump nach wie vor.
Ja.
Nein, man könnte es ja auch auf den Kopf stellen, Tamagotchis als, naja, Einstiegsdroge, Einstiegstechnologie zu unseren Beziehungen zur KI oder ja auch KIs, die darauf getrimmt sind, Beziehungen zu emulieren, sehen.
Mhm.
Im Grunde war das vielleicht ein Vorentwurf und hat diese kulturelle Praxis in unser Leben gebracht.
Ja, wobei ich würde sagen, also ein großer Unterschied ist ja, wir bemuttern ein Tamagotchi. Wir können es überschauen, die Bedürfnisse eines kleinen Kindes oder eines Tieres vielleicht. Und wir kümmern uns um das Tamagotchi, während eigentlich die KI, die wir befragen als Freund oder als Ersatz für einen Therapeuten, klüger ist als wir und wir uns eigentlich Antworten versprechen.
Wir glauben, sie ist klüger als wir. Aber
wir wissen
ja,
es
sie
nicht,
bemuttert
wir wissen
uns.
Es nicht. Und das macht es ja auch so ein bisschen uncanny im Gegensatz zu einem Tamagotchi, das man einfach verstehen kann.
Also es ist ja auch, also es ist total spannend, da Parallelen zu ziehen. Und gleichzeitig ist es natürlich was ganz anderes, weil dieses Tamagotchi eben so einfach war und so simpel. Das musste man halt, also ich habe nie so eins gehabt, ehrlich gesagt. Ich weiß gar nicht, was man da machen muss. Musste es streicheln, man musste irgendwie draufdrücken.
Im oder Grunde so. Das, was man bei einem kleinen Kind machen muss. Ja. Füttern, Windeln wechseln und Liebe geben.
Immer wenn's
spielen.
Wenn sich's gemeldet hat, dann musste man eben sich um das kümmern. Das war so das Neue daran. Aber man kann sich jetzt natürlich fragen, okay, damals, ja, war das voll fascinating, 97, aber wieso heute? Wir hören mal kurz, wir haben gestern den Japan-Korrespondenten Thorsten Iffland aus Tokio gehört und der hat von Tokio Folgendes berichtet gestern.
Wir waren hier in Tokio morgens vor Öffnung in einer Art Pop-Up-Store des Herstellers. Punkt 10 Uhr öffnete der Laden und davor warteten locker 20 Leute, die sofort zu den Tamagotchis gestürmt sind, um die neueste Version, Tamagotchi Paradise heißt die, zu ergattern. Nach nicht mal einer Minute waren alle weg und das geht wohl schon seit dem Verkaufsstart im Juli so, jeden Tag. Also der Hype ist real, aber auch weil der Hersteller das Angebot künstlich verknappt und damit diese Bilder irgendwie auch provoziert.
Also auch hier wieder performativ, wenn man so will, sind Bilder natürlich, die entstehen, aber es gibt auch einfach ein großes Interesse scheinbar an den Tamagotchis heute. Why?
Ich habe das auf TikTok auch ganz viel bei jüngeren Menschen gesehen, die entweder versuchen, alte Tamagotchis zu kaufen oder, was sehr nach bezahlter Werbung aussah, den Tamagotchi Paradise abfeiern. Und ich fand, dass da sind sehr viele Ähnlichkeiten zum Hype um, naja, Digitalkameras der Nullerjahre, die meine jüngeren Freundinnen, die unter Gen Zs fallen, teilweise sehr viel Geld dafür bezahlen, die sich über eBay oder Kleinanzeigen oder wo auch immer zu besorgen.
Aber das finden wir ganz furchtbar, oder? Also wir, die wir das mitgemacht haben. Mhm. Ich will ja keine Digitalkamera mehr haben der ersten Generation, die auch diese furchtbaren Fotos
genau.
macht.
Genau.
Aber die finden es halt wieder cool, weil sie es nicht richtig mitgekriegt
haben.
Naja,
im Grunde,
also ich glaube,
ja. sie ja. finden das so cool wie unsere ja, Generation genau. wahrscheinlich Analogkameras, Polaroids und Schallplatten
gefeiert hat.
Genau.
Ja.
Und da habe ich auf TikTok gesehen, da sind junge Menschen, die definitiv jünger sind als Tamagotchis alt sind, die dann Sammlungen haben mit hunderten Tamagotchis oder Leute, die das einfach als Fashion-Symbol sich besorgen und in ihre Taschen hängen, mhm. weil es da so viele Skins gibt, so viele, naja, Verpackungen, so viele auch Designs. Und das Spannendste, was ich gesehen habe, war Menschen, die ein Tamagotchi auseinanderbauen und eine Apple Watch dann reinbauen oder irgendeine andere Smartwatch dann reinbauen und dann ihre Smartwatch im Tamagotchi-Kostüm benutzen.
Ja.
Ich muss es nicht verstehen, aber vielleicht ist das das Zeichen, dass ich alt geworden bin.
Also da tut sich einiges. Ich habe auch noch ein anderes Video gesehen, wo man so merkt, wie dann unsere Generation den Kindern dann erklären kann, wie so ein Ding funktioniert. Das ist so ein Video von so einer Betreibung von einer Schulbücherei, die erzählt, dass da so ein Kind kam und die hat dann Folgendes gesagt.
I had a kid run into the library in the middle of the day today holding a Tamagotchi saying, help, he's almost dead, how do I save him? And I giggled and I was like, is that a Tamagotchi? And she's like, yes, but I don't know what to do with him and I think he's dying.
Aber ja, da können wir Millennials doch mal hilfreich sein, ist ja auch ganz gut.
Genau.
Da sind wir nicht nur cringe. Aber ich dachte auch die ganze Zeit an das neue Buch von Georg Dietz, wo es um die 90er als so ein Schlüsseljahrzehnt geht für alles, was jetzt so vielleicht schief läuft oder auch gut läuft, aber auch schief läuft. Und so ein bisschen ist vielleicht auch der Tamagotchi ein ja, Relikt dieses Schlüsseljahrzehnts, das erste Mal, dass so ein elektronisches Ding, ein Kinderspielzeug, naja, den Gameboy gab es schon vorher, aber das für uns so eine Aufmerksamkeit verlangt hat, dieses Kümmern, dass wir eine parasoziale Beziehung zu einem solchen Objekt und einer Figur ohne Haut und Haar entwickelt haben.
Ja, aber eine parasoziale Beziehung, die vielleicht nicht so viel Commitment erfordert, wie die, die wir mit den Smartphones führen oder die wir mit verschiedenen künstlichen Intelligenzen führen. Also es ist nochmal so ein Unterschied, weil es eben so es wirklich ein bisschen dumm ist, so ein Tamagotchi und weil man es auch mal liegen lassen kann.
Geht
und
das? Stirbt das dann nicht?
Dann stirbt es halt. Naja, dann kannst du es halt nochmal neu starten.
Machst du neue Batterien rein, weiter
genau,
geht's.
Dann geht's ja. Also das finde ich eben auch ganz interessant, dass es eben halt diese Steinzeittechnik ist und das vielleicht auch was ist für Menschen mit Bindungsängsten, weil man sich um das Ding nicht so kümmern muss, so richtig. Und es ist vielleicht aber auch etwas, es kann natürlich auch ein Ersatz sein für Menschen, die ein bisschen einsam sind, zum Beispiel. Also das ist etwas, man hat etwas, was man bemuttern kann. Und zweitens, der Aspekt, den du schon angesprochen hast, Aida, dieses Social Signaling, wenn ich das eben an meine Tasche hänge, wie so ein Labubu, und das machen ja viele, dann gehöre ich auch zu einer Subkultur und andere erkennen meinen sozialen Status oder dass ich vom selben Tribe bin.
Also da steckt total viel drin, können wir uns alles kurz angucken. Ich finde spannend, dieses, also zu sagen, das ist halt so ein einfaches Gerät, das ist so dumm, deshalb ist es so attraktiv, kann ich voll mitgehen irgendwie und gleichzeitig denke ich, aber ist doch eigentlich wie so ein bisschen Digital Detox, aber dann halt doch mit so einem Gerät. Also wenn ich keine Lust habe auf Geräte, dann lasse ich es halt einfach. Wieso nehme ich dann so ein dummes Gerät? Kann es ja einfach sein lassen.
Ja, das hat mich auch fasziniert und ich habe mich gefragt, ob man da einen Nutzen in großen Anführungszeichen sehen kann, um eben nicht am Handy oder am Tablet zu hängen, sondern an diesem dümmeren Gerät, ob ausgerechnet die Vorstufe zu all dem, der Tamagotchi, unsere Heilung sein kann davon, die ganze Zeit auf Social Media abzuhängen und den schnellen Dopaminschuss von Social Media zu entgiften vielleicht ein bisschen.
Ein Buch könnte das nicht leisten, weil
ein Buch ist halt nicht so mit so einem Gaming verbunden einfach. Ich glaube, darum geht es eben auch. Ne? Und wenn du sagst, das ist vielleicht so der Anfang gewesen von digitalen, parasozialen Beziehungen und aber eben auch der Gamisierung von Dingen. Also das hat was Spielerisches und das Buch und auch die Runde Joggen, haben wir auch schon drüber gesprochen, das ist Arbeit.
Naja, die wurden ja erfunden, Tamagotchis, von einer Studienabbrecherin in Japan, als Ersatz für Haustiere, für Kinder, die in den kleinen Wohnungen in Tokio kein Haustier haben konnten, oder vielleicht als Vorbereitung auch für manche, sich zu lernen, dass man sich kümmern muss. Und ja, vielleicht bringt das ja in der Hinsicht auch was, dass man kümmert, dass man Care übt in dem Kontext, wobei es mich interessieren würde, ob irgendjemand sein Tamagotchi seit 1998, 1997 am Leben gehalten hat.
Durchgekümmert, das wäre natürlich spannend zu hören. Das ist aber jetzt auch wieder der Aspekt, den Christoph, du gerade angesprochen hast mit der Vereinsamung. So, also damals schon sozusagen das gesehen und dann geben wir den Kindern halt Tamagotchis. Heute ist es wahrscheinlich noch weiter verbreitet in den Großstädten, auch bei uns hier die Vereinsamung. Aber da kann man sich ja auch fragen, wirklich dann Tamagotchi? Also haben wir da nicht eigentlich mit KI viel involvierendere Interaktionsmöglichkeiten mit Geräten, also wirklich wegen Vereinsamung jetzt ein Tamagotchi sich holen?
Ich glaube, man darf auch nicht außer Acht lassen, wie diese Tamagotchis angeboten werden. Wir haben gerade von der künstlichen Verknappung gehört. Wir haben gerade von dem Sammelcharakter gehört, den Tamagotchis eben auch haben. Und wir haben ja diese Cuteness, die auch darin steckt, weil es ist ja rund und niedlich und im Gegensatz zu den Labubus noch nicht mal uncanny, weil es gibt noch nicht mal die scharfen Zähnchen. Es ist halt sehr niedlich und passt eben auch zu dem Niedlichkeitstrend. Also ich glaube, da kommt einiges zusammen, was andere Medien oder was andere Popkulturprodukte vielleicht nicht so leisten können.
Es ist ein maximaler Eskapismus. Du kümmerst dich um dieses digitale Wesen und in dem Moment kümmerst du dich nicht, dass die Sozialsysteme auseinanderfallen, Krieg herrscht und sich die Leute auf Social Media beschimpfen.
Total. Man kümmert sich, trotzdem ist es aber auch eine Form von Infantilisierung, oder?
Ja, absolut.
Das ist total spannend, auch in Bezug zu diesen Labubus eben, die ja auch so viel an Taschen hängen in diesem Sommer. Und jetzt gibt es ja auch immer wieder Berichte, oder habe ich gehört, in Japan hat, glaube ich, auch unser Korrespondent gesagt, dass man die da oft sieht, die Tamagotchis auch an Taschen hängen. Mhm. Ist ja spannend, ne? Also dieses Phänomen von so Kindersachen, eigentlich die an so teuren Erwachsenen-Accessoires hängen. Das ist auch Teil dieser Entwicklung.
Ja, das sehe ich total viel, dass Leute sich teure, auf Social Media, teure Taschen kaufen und sie dann vollhängen mit, Gedöns und eben auch Kindersachen, Kinderanhänger, Tamagotchis, Labubus, ganz kitschige Anhänger von Reisen, dass diese teuren Taschen verniedlicht werden. Und ich habe das noch nicht ganz gecheckt, warum. Es ist natürlich ein Drang zur Individualisierung und Individualismus. Es ist ein Drang, vielleicht auszubrechen aus dem Erwachsenenleben und auch diese sehr erwachsenen Investitionen, die immer weniger Leute machen können, dann zu verniedlichen. Aber so ganz verstehe ich es auch noch nicht.
Ich auch nicht. Vielleicht ist es auch der Drang dazu, den Kopf in den Sand zu stecken, vor den großen Problemen, die wir alle erleben. Und das ist eine Form von Rückzug, die, ja, an die ich auch so ein Fragezeichen setzen würde, ob das der Weg tatsächlich ist, den man beschreiten sollte.
Aber es ist auf jeden Fall auch so ein Ausflucht, ne? Also wie so ein Little Treat, den man sich dann halt an die Tasche hängt. Aber auch eben, ja, wie so oft, ne? Also dieses Ganze, was da drin steckt, so Infantilisierung, dieses Rückwärtsgewandte, dieses, dass man sich irgendwas aus der Vergangenheit holt, weil man ja wahrscheinlich mit der Gegenwart so überfordert ist.
Aber das macht Gen Z nicht als erstes, wie wir auch vorhin schon gesagt haben.
Wir auch,
ne? Wir haben das genauso gemacht mit den Polaroid-Kameras, die es auch immer noch wieder gibt.
Und ein Grund natürlich, weshalb jetzt die Gen Z zurückgreift auf die 90er oder vielleicht auf frühe Nullerjahre, ist, dass die Produkte, auf die wir damals zurückgriffen, also was ja auch Secondhand-Klamotten vielleicht waren oder was Analog-Kameras waren, diese Produkte haben alle eine gewisse Halbwertszeit. Man kann das nicht ewig recyceln, vielleicht die guten Kameras schon, weil die noch ein bisschen länger halten. Aber könnte man jetzt nochmal wirklich Kleidung aus den 70ern original reaktivieren oder fällt die nicht schon längst auseinander? Also der Trend zum Tamagotchi ist, dass es eben halt noch die Technik, die jetzt noch irgendwie verfügbar ist, auf die man noch rekurrieren kann, die noch nicht irgendwie komplett auf dem Schrotthaufen der Popkultur ist.
Naja, und die Sachen, die wir dann gesammelt haben oder die Millennials, ältere Millennials bis jüngere Millennials gesammelt haben, die sind jetzt einfach auch durch uns, teuer geworden. Schallplatten sind teuer geworden. Secondhand-Klamotten, gerade wenn man so nach älteren Sachen sucht, sind auch ein Luxus gut geworden. Und es, so wird es, spitzt es sich immer weiter zu.
Habt ihr denn vielleicht noch andere Geräte von früher, wo ihr denkt, yeah, die sind ein wieder rausholen wert und die passen jetzt wieder hier rein, müssen bald wieder gehypt werden?
Ich hatte gar nicht so viele Geräte, aber ich vermisse den Ton vom Router oder von Modem, das sich einwählt ins Internet.
Den Sound, das kann ich verstehen. Den Sound mag ich auch gerne. Muss ich vorhin beim Tamagotchi kurz dran denken, aber, ja, aber der Modem-Sound ist viel cooler als der Tamagotchi-Sound, finde ich.
Naja, für mich haben diese 90er-Jahre-Sachen ja so einen Beigeschmack, weil wir ja, also wir sind ja, wir drei sind Anfang 30 und wir waren ja die OGs, ne? Wir waren ja die Original Gangster. Deshalb muss ich jetzt auch keine Adi-Break mehr tragen, wie die jüngeren Menschen heute, weil ich das in der fünften Klasse hatte. Und die, die das heute tragen, die sind halt junge Erwachsene. Und das macht auch schon einen Unterschied.
Das stimmt wohl.
Naja, ich war kurzzeitig versucht, mir mal ein Tamagotchi näher anzuschauen, weil ich durfte keins haben und auch kein Gameboy. Aber im Nachhinein bin ich ganz froh, weil ich glaube, ich hätte es nicht weggesteckt, wenn das Ding gestorben wäre. Aber das Prinzip Tamagotchi, das sehen wir ja heute überall wieder. Also ich dachte, mein Duolingo-Streak, das ist auch nicht groß anders als ein Tamagotchi.
Das stimmt wohl, das stimmt, da hast du recht. Ja, ich werde wahrscheinlich dann mit meinem Sohn irgendwann wieder konfrontiert werden mit diesen Tamagotchis. Ich habe es selber nie eins gehabt, aber ich muss sagen, für mich, ich habe auch natürlich voll, also geht vielleicht an so, ne? Aber ich habe mein so Nostalgie und irgendwie in dem früheren, um mir da Little Treats holen, ist tatsächlich die Musik. Also für mich ist Musik, die ich in den 90ern gehört habe, das ist mein Go-To. Wenn ich Zeit habe, wenn ich das, damit belohne ich mich. Ah geil, ich mache jetzt wieder hier Spotify und ich gucke mir jetzt auf YouTube die ganzen Interviews an mit den Künstlern, die ich damals so gefeiert habe, die ich nie gesehen habe damals. Und jetzt kann ich endlich mir die Interviews angucken. Jetzt sehe ich die endlich live auf der Bühne. Das finde ich fantastisch.
Das passt auch heute, weil die Band Deftones aus den 90ern heute ein neues Album veröffentlicht hat nach 5, 6 Jahren. Also der Sound ist ja auch bei Gen Z total beliebt.
Ja,
Deftones, Oasis, alles was wir damals teilweise, Deftones habe ich nie live gesehen, aber Oasis sehr oft schon vor der Reunion.
Ja.
Das ist jetzt wieder hip. Da sieht man, hip jetzt, das betrays my age, aber das ist, sagen wir, es hat eine Renaissance erfahren.
Ja, es ist so. Ist mir auch aufgefallen. Im Jugendzentrum lief genau Deftones und Pearl Jam und die ganzen 90er Jahre Gitarrensachen. Ich dachte, komisch, das war in meinem Jugendzentrum früher.
Ich hatte Angst, dass man dann bei Oasis zum Beispiel nur so Menschen wie mich und älter sieht. Also, dass wir mit 30er oder Anfang 30er in deinem Fall, Christoph, die Jüngsten sein werden. Aber nein. Es war eine relativ frische Crowd von dem, was ich dann über Social Media leider nur gesehen habe. Und das fand ich dann doch auch ganz schön.
Ja, ich glaube, das ist das Schöne an diesem ganzen Phänomen, dass es halt nie so ganz greifbar ist, dass man nicht sagen kann, natürlich sind nur die Alten. Nee, da ist, dann sind die Jungen dann auch mit dabei. Wieso interessieren sich die Jungen für Technik, die wir damals genutzt haben? Also genau, kann man noch viel drüber nachdenken, aber ich freue mich, dass wir hier ein paar Gedanken zum Greifen gekriegt haben und beleuchtet und durchdacht haben. Die Journalistin Aida Bagerne-Jad und der Journalist Radiomacher Christoph Reimann. Vielen Dank, dass ihr hier wart im Popkultur-Wochentag.
Sehr gern.
Danke für die Einladung.